Wie sieht es aus mit diesen Zitaten, die wir im Neuen Testament finden, wo wir dann in allen möglichen Bibeln in der Mitte oder an der Seite nachgucken und da steht dann, wo im Alten Testament dieses Zitat angeblich herkommt. Und wenn man das dann manchmal vergleicht, dann sagt man, jui, das ist alles andere als das, was wir heute ein Zitat nennen würden. Und über dieses Thema würde ich gerne mit euch gemeinsam nachdenken. Ich möchte, dass wir am Ende des Vortrages mit gutem Gewissen sagen können, ja, die Zitate im Neuen Testament weichen von dem Text im Alten Testament ab, aber das ist nicht schlimm. Das ist sogar gut so. Die Autoren haben das Alte Testament richtig zitiert. Auch wenn man mit einem optischen Vergleich feststellen würde, oh, da gibt's ja Unterschiede. Und wenn wir so antworten, dann stehen wir in guter Tradition der Chicago-Erklärung zur biblischen Hermeneutik. Insider wissen, dass wir nicht nur eine Chicago-Erklärung haben, die der Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift, die ist auch vom Bibelbund ja besonders in den Vordergrund geschoben worden nochmal, sondern dass es auch eine zweite und eine dritte Chicago-Erklärung gibt. Und in der Chicago-Erklärung der zweiten, jener zur biblischen Hermeneutik, heißt es in Artikel 17, wir verwerfen die Auffassung, dass die Schrift so ausgelegt werden dürfe, dass dadurch der Eindruck entsteht, ein Abschnitt korrigiere einen anderen oder spreche gegen ihn. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Wir verwerfen die Auffassung, dass spätere Schreiber der Schrift ältere Abschnitte der Schrift falsch ausgelegt hätten, wenn sie diese zitierten oder auf sie bezogen. Artikel 18. Wir bekennen, dass die Auslegung von Bibelstellen innerhalb anderer Bibelstellen immer richtig ist und niemals von der einen Bedeutung des inspirierten Textes abweicht. Achte darauf, dass ich das Wort eine betont habe, von der einen Bedeutung des inspirierten Textes abweicht, sondern diese vielmehr erläutert. Die eine Bedeutung der Worte eines Propheten schließt das Verständnis dieser Worte durch den Propheten ein, aber ist nicht auf diese beschränkt. Diese Bedeutung enthält notwendigerweise die Absicht Gottes, die sich in der Erfüllung dieser Worte erweist. Die Verwendung alttestamentlicher Texte im Neuen Testament ist einem der kompliziertesten Aspekte der Bibelauslegung. Mehr als 10% des Neuen Testamentes, hat mal jemand gezählt, der Zeit hatte, mehr als 10% des Neuen Testamentes sind Zitate oder Anspielungen auf das AT. Und vielleicht haben Sie in Ihren eigenen Bibelstudien schon mal festgestellt, dass Probleme auf zwei Gebieten entstehen. Einerseits haben wir mehr oder weniger so optische Abweichungen, wo Sie sagen, naja, wenn ich die beiden vergleiche, dann könnte ein Roboter sagen, sie stimmen nicht überein, aber mit ein bisschen Intelligenz merkt man, die Texte stimmen doch überein. Darum werden wir uns heute relativ schnell versuchen zu kümmern, dass wir mal auf diese optischen Unterschiede eingehen. Weil sie inhaltlich nicht wirklich ein Problem darstellen, wollen wir uns damit auch nicht zu lange beschäftigen. Aufregender sind da Unterschiede, wo wir uns fragen, verlässt der neutestamentliche Autor womöglich die historischen und grammatischen Grundlagen des Textes und legt beim Umgang mit diesen alttestamentlichen Stellen eventuell eine unerlaubte Freiheit an den Tag? Drei vermutlich allen bekannten Herausforderungen, Matthäus 2,8 und Jeremia 31,15. Da geht es um Tötung unschuldiger Babys. Die eine Bibelstelle meint, dass das durch die babylonische Invasion geschieht und die andere Bibelstelle zitiert das Alte Testament und bezieht es aber eindeutig auf Herodes. Oder das berühmte Zitat aus Ägypten habe ich dich gerufen. In Hosea 11,1 meint es tatsächlich das Volk Israel und Matthäus bezieht sich in Kapitel 2,15 auf Josef, Maria und Jesus. Ja, was meint denn die alte Stelle nun, Hosea 11? Oder ein anderes Beispiel, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Der Text aus 5. Mose 25,4 deutet nichts an, auch der Kontext deutet überhaupt nichts an, was Paulus nachher im Korintherbrief daraus macht. Also wie gehen die neutestamentlichen Autoren bitte mit dem Bibeltext um? Und ich möchte vorschlagen, dass wir wie folgt uns mit dem Thema beschäftigen. Ich will zuerst die Frage stellen, was ist denn überhaupt ein Zitat? Zweitens, wie sieht die textliche Herausforderung bei diesen Zitaten aus? Das ist das, was ich eben mit optischen Unterschieden meinte. Wen oder was zitieren Zitate? Und wie zitieren die Autoren? Und dann nochmal zwei abschließende Meinungen, um das Ganze zusammenzufassen. Vorab aber die Frage, darf sich ein bibeltreuer Christ überhaupt eine solche Frage stellen? Ob im Neuen Testament Leute falsch das Alte Testament zitiert haben, ist das dann koscher, dass wir eine solche Frage stellen? Und ich glaube gerade, dass wir, die wir sagen, die Bibel ist irrtumslos, sie ist fehlerfrei, sie ist die gesamte Wahrheit, dass wir uns solche Fragen stellen dürfen und sollten. Nicht um einen Fehler zu suchen, sondern um zu gucken, was könnte man jenen Leuten antworten, die meinen, ha, haben wir wieder mal einen Beweis dafür, dass die Bibel nicht tragfähig ist oder wie auch immer sie das dann nennen. Es ist kein Zeichen von Unglaube oder gar Bibelkritik, wenn wir uns solchen Fragen stellen. Wir sehen die Unterschiede und wir stellen uns ihnen ganz ehrlich und aufrichtig. Und viele Probleme werden wir vielleicht lösen können. Und dann gibt es vielleicht noch 2, 3 Probleme, die wir nicht lösen können. Und da gehen wir dann mit dem Glauben einfach weiter. So wie es in der Apologetik schon immer war. Ist der Hase ein Wiederkäuer oder nicht? All diese Themen. Im Hinblick auf meinen persönlichen Kompetenzbereich, Mini-Theologe, und auch im Hinblick auf die Zuhörerschaft, denke ich, dass ich heute keineswegs alle Probleme, die in diesem ganzen Problembereich auftreten können, lösen werde. Ich will ein paar Prinzipien vermitteln und deswegen war die Überschrift auch, wir machen einen Rundflug über Zitate, Scheinzitate und Nicht-Zitate. Was ist denn ein Zitat? Und ich gehe nochmal kurz zurück, damit ich alle schon lese. Was ist denn ein Zitat? Also, wenn der Vorwurf lautet, die neutestamentlichen Autoren haben falsch zitiert, dann müsste man vielleicht erstmal überlegen, was ist denn der Vorwurf genau? Das ist ja eine Unterstellung, sie haben falsch zitiert. Und dann könnte man sich überlegen, was ist denn eigentlich ein Zitat, bevor man prüft, ob unsere neutestamentlichen Autoren diesen Fehler begangen haben. Ich erinnere mich an eine Laudatio in einer Kunstausstellung, wo der Kunstamtsdirektor vorne stand und eine Laudatio halten wollte. Und in dem Text sagte er dann, ich zitiere jetzt den Künstler wörtlich. Daraufhin sagte ein neben mir stehender Mann, flüsterte mir zu, Zitate sind immer wörtlich. Ich war damals 7 Jahre alt und fand das interessant. So interessant, dass ich mich jetzt mit ein bisschen mehr als 7 Jahre Lebensalter noch dran erinnern kann. Jetzt dürfen Sie mitlesen. Norman Geisler schreibt in der Baker Encyclopedia of Christian Apologetics, nicht jedes Zitat muss ein exaktes Zitat sein. Manchmal verwenden wir indirekte und manchmal direkte Zitate. Es war und ist heute ein perfekter literarischer Stil, die Substanz der Aussage wiederzugeben, ohne präzise dieselben Wörter zu verwenden. Dieselbe Bedeutung kann vermittelt werden, ohne dieselben wörtlichen Ausdrücke zu verwenden. So viel erstmal aus der Richtung. Vielleicht ist der Anspruch, den wir an ein Zitat stellen, ein westeuropäischer universitärer Anspruch. Deswegen ist er nicht richtig. Und deswegen bin ich schon mal deutlich entspannter, wenn ich mir Zitate in der Schrift angucke, weil ich sage, der Anspruch, den wir an die Schrift stellen, muss ja nicht der Anspruch sein, den der Heilige Geist an einem solchen Zitat stellt. Eine zweite Frage ist, wollte der Autor, den wir da lesen im Neuen Testament, auch tatsächlich das Alte Testament zitieren? War das überhaupt seine Absicht, ein Zitat wiederzugeben? Solche Bibelstellen, wo es Unterschiede gibt, sind nicht schwer zu finden. Sondgrass, ein anderer Autor, empfiehlt daher zu analysieren, wie die neutestamentlichen Redner und Schreiber den alten testamentlichen Text verwendet haben. Und er stellt 4 Fragen oder gibt 4 Fragen mit, die man bei der konkreten Bibelstelle prüfen sollte. Setzt der neutestamentliche Autor den Text als göttlichen Beweis für die Gültigkeit seiner Aussage ein? Oder sollen uns die alttestamentlichen Worte etwas erläutern, ohne dabei als Beweis gelten zu sollen? Oder werden die Worte angeglichen und mit einem rhetorischen Effekt zugunsten des Argumentes des Autoren verwendet? Oder benutzt der neutestamentliche Schreiber nur eine Analogie, basierend auf dem alttestamentlichen Text? Diese Punkte werden wir nochmal gleich im Detail behandeln, aber damit wir so einen groben Überblick haben, dieses Zitat. Neutestamentliche Schreiber haben oft nur sogenannte Allusionen verwendet. Dieses Fremdwort stammt aus dem Lateinischen, auf etwas anspielen, etwas andeuten. Und dabei verwendet man dann Ausdrücke, die nicht direkt, sondern andeutungsweise eine Handlung mit einem Fall aus der Geschichte oder der Literatur vergleichen. Also war es ein Zitat? Wollte der neutestamentliche Autor zitieren oder wollte er nur eine Allusion, eine Anspielung verwenden? Wir unterstellen immer, er wollte zitieren. Das bedeutet, dass eine solche Formulierung, wenn sie verwendet wird, gar kein Zitat darstellt. Roger Nicol erklärt, dass wir einen hohen Grad von Übereinstimmung mit dem Original nur dann erwarten dürfen, wenn die Zitatabsicht durch eine entsprechende Formel eingeleitet wird. Und auch nur dann, wenn dem vermeintlichen Zitat direkt davor die einleitende Formel steht. Wie der Prophet Jesaja gesagt hat, Doppelpunkt, Anführungsstriche unten in unseren Bibeln. Und dann kommt das Zitat. Wir werden auf dieses nochmal zurückkommen, wenn wir uns über zusammengesetzte Zitate, mehrere Zitate hintereinander Gedanken machen. Nummer zwei, textliche Herausforderung bei Zitaten. Die neutestamentlichen Schreiber, das haben wir eben schon mal festgestellt, haben nicht dieselben Regeln, wie sie heutzutage wissenschaftlichen Werken auferlegt werden. Und wer so ein bisschen einen Blick in die Politik der letzten 10 Jahre gemacht hat und den Weggang des einen oder anderen Ministers oder führenden Politikers mitbekommen hat, weil er mit seinen Zitaten nicht ganz ordnungsgemäß umgegangen ist, der weiß genau, wovon wir hier reden. Aber die Frage ist, ob wir solche Maßstäbe auch an die Bibel anlegen dürfen. Das fängt schon mit einem ganz pragmatischen Problem an, deswegen hier die Überschrift textliche Herausforderung bei Zitaten. Die neutestamentlichen Autoren hatten keine Anführungsstriche. Da, wo ich immer in der Luft diese Gänsefüßchen male oder sie an den Tastaturen entsprechend drücken, das hatten die damals einfach nicht. Das heißt, wir können anhand des Griechischen nicht sehen, wo ein Zitat anfängt und wo es endet. In bestimmten Fällen mag es sehr gut sein, dass sie kürzere Zitate vornahmen als allgemein angenommen und sie den Text dann aus eigenem Antrieb fortgeführt haben und hierbei bestimmte Wörter oder Formulierungen der Quelle verwendet haben, ohne diese aber weiterhin als Zitat verstanden zu wissen. Moderne Bibelübersetzungen versuchen uns bei diesem Problem ein wenig zu helfen, indem sie Anführungsstriche nachträglich setzen. Aber wichtig ist, dass wir mitnehmen, das steht so nicht im Text. Und das ist eine hilfreiche redaktionelle Arbeit, aber es ist Interpretation im gewissen Sinne. So wie die Überschriften, die Kapiteleinteilung, die Verse, alles hilfreich, aber nicht original Heiliger Geist Text. Die neutestamentlichen Autoren hatten auch keine Auslassungszeichen. Also hier, das kennen Sie vielleicht, diese 3 Punkte, die man hintereinander setzt, um zu sagen, das Original ist eigentlich länger, aber ich überspringe hier mal etwas. Und deswegen können wir nicht sehen, wo sie aus einem langen Zitat Auslassungen vorgenommen haben. Aber deswegen darf das Zitat nicht etwa als unzulässig verworfen werden. Lukas Kapitel 4, 18 bis 19 berichtet davon, dass der Herr Jesus aus Jesaja 61, 2 vorliest. Kommt das irgendjemand bekannt vor? Ich habe vorhin echt gelächelt. Also wir haben uns nicht abgestimmt und ich habe auch nicht mal ins Programm geguckt. Ich habe das einfach hier. Ja. Sein Zitat über seine Sendung, also über die Sendung des Herrn Jesus, endet mit auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Der alttestamentliche Vers geht weiter. Vielen Dank. Ich wiederhole es nochmal. Denn Jesaja 61, 2 liest neben diesen zitierten Ausrufen das Gnadenjahr des Herrn auch noch und den Tag der Rache für unseren Gott. Aber Jesus hat ja abgebrochen in seinem Zitat und gesagt, dieses Wort ist heute vor euren Ohren erfüllt. Und das stimmt für den ersten Teil des Zitates, für den zweiten stimmt es damals noch nicht. Die neutestamentlichen Autoren hatten keine Klammern. Oder Geviertstriche. Gut, das Wort Geviertstriche muss nicht jeder kennen. Das ist eher aus dem Setzerdeutsch. Also Bindestriche, sagen wir einfach mal. Ja, diese Dinger hier, die da eingefügt sind. Ich habe hier, glaube ich, aus der Elberfelder mal das eingefügt. Da steht in Epheser 6, Verse 2 und 3, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und jetzt kommt eine Einfügung, die nicht im original hebräischen, alttestamentlichen steht. Das ist das erste Gebot mit Verheißung. Das hat also Paulus hineingefügt. Und das wird hier schön mit diesen Strichlein angedeutet. Und dann kommen wieder die Anführungsstriche oder hier diese eckigen Anführungsstriche, damit es dir wohl gehe und du lange lebst auf der Erde. Und das ist eine Kombination, aus den beiden angegebenen Versen 2. Mose 20, 12 und 5. Mose 5, Vers 16. Und die neutestamentlichen Autoren hatten keine Fußnoten oder Endnoten. Die letzte Seite meines Skriptes hat, können Sie jetzt nicht erkennen, hat ganz viele Endnoten. Da steht nämlich überall, wo ich was zitiert habe, wo ich es her habe. Das wäre manchmal hilfreich gewesen, aber auch dort haben wir das Problem, dass die Buchbezeichnungen, die Kapiteleinteilung und dann später die Verseinteilung ja erst viel, viel später eingeführt wurden. Zur Zeit eines Johannes oder eines Paulus gab es das ja alles noch nicht. Also Buchbezeichnung im gewissen Sinne, aber diese Kapitel und Verse nicht. Von daher, was hätten die in die Fußnote schreiben sollen? Sie konnten nur schreiben, wie der Prophet Jesaja sagt. So viel zu den textlichen Herausforderungen bei Zitaten. Und deswegen würde ich sehr viel vorsichtiger rangehen und sagen, hier ist ein Zitat und das ist falsch zitiert. Weil ich sage, ist es ein Zitat? Wo fängt es an? Wo endet es? Was hat man ausgelassen? Da wäre ich einfach ein Stück vorsichtiger und würde deswegen so eine Kritik erstmal ganz entspannt mir anhören. Drittens, wen oder was zitieren Zitate? In der wissenschaftlichen Arbeit ist es heutzutage geboten, immer die Primärquelle zu bezeichnen, zu zitieren, solange du die Sprache sprichst. Ja, wenn irgendein Franzose was schreibt, bin ich völlig überfordert, den zu zitieren, weil ich kriege das Wort nicht über die Lippen, geschweige denn abgetippt. Diese ganzen Striche, die da haben. Soweit es darstellbar ist, so muss der Wissenschaftler das Originalwerk zitieren und nicht jemanden, der ihn zitiert, der jemanden kennt, der jemanden zitiert. Das ist schon gute wissenschaftliche Arbeit, gar kein Problem. Mitunter stellt dann der Wissenschaftler fest, dass das Original in einer anderen Sprache als der Zielsprache geschrieben ist. Und deswegen war es früher eine gute Übung, leider nicht unbedingt heute mehr, dass an den biblischen Ausbildungsstätten auch die Ursprachen gelehrt wurden, Hebräisch und Koinegriechisch. Hab irgendwo gelesen, dass die das langsam auch abbauen, dass das jetzt nicht mehr unbedingt nötig ist, dass man die Sprache, in der die Bibel geschrieben ist, auch kennt. Folglich können solche Theologen die Primärquelle nicht mehr zitieren. Dann sind auf irgendwelche Sekundär- oder Tertiärliteratur angewiesen. Wo das hinführen kann, naja. Dürfen aber solche Grundsätze auch von neutestamentlichen Autoren verlangt werden, dass sie immer die Primärquelle zitieren? Die neutestamentlichen Redner und Autoren verwendeten selbst bei guten Hebräischkenntnissen oft die damalige griechische Übersetzung des Alten Testamentes, die sogenannte Septuaginta. Darin sind sie uns heutigen Predigern gleich. Ich bin dem jungen Thema dankbar, dass er vorhin auf Deutsch gepredigt hat und nicht auf Griechisch. Weil die wenigsten von uns hätten was verstanden, hätten wir Alexander nach vorne holen müssen und er hat es übersetzt und dann hätten wir einen Übersetzer für Alexander gebraucht, weil sein Österreichisch verstehe ich selten. Und allein so eine Übersetzungskette kann schon zu gewissen Unterschieden führen, die nicht dramatisch sein müssen. Wenn aber eine freiere Übersetzung die Bedeutung des Originals besser wiedergibt als eine wortwörtliche, dann ist diese vorzuziehen. Im Rahmen der Vorbereitung dieses Vortrages habe ich sehr viele englische Texte gelesen, wollte sie euch zitieren, hatte sie dann wortwörtlich übersetzt und merkte, wenn ich das hier vortrage, kippen mir alle Leute noch 5 Minuten um. Weil der englische Schreibstil und die deutsche Sprachart ist eine heile Katastrophe, wenn man das hören muss. Also habe ich es umgestellt. Aber ich bin natürlich immer am Original, an der originalen Bedeutung geblieben. Die nächste Frage ist, wer wird denn hier eigentlich zitiert? Da möchte ich ein Beispiel bringen. Ich wurde vorhin als ein Berliner vorgestellt und ich hätte nach vorne kommen können und hätte sagen können, ich bin ein Berliner. Ich hätte vielleicht auch sagen können, ich bin ein Berliner. Das wäre nicht der gewünschte berlinerische Dialekt, sondern etwas US-amerikanischer Chewing-Gum. Und viele unter euch oder von Ihnen hätten damit etwas assoziiert, nämlich wie John F. Kennedy in Berlin vor dem Rathaus Schöneberg am 26. Juni 1963 eine Rede gehalten hat. Die Aussage, ich bin ein Berliner, wäre aber aus dem Zusammenhang gerissen und sie wäre unvollständig, weil davor kommt ein einleitender Satz, warum er das denn überhaupt sagt. As a free man in a free world und so weiter. Wenn ich mich hier vorne hingestellt hätte und gesagt hätte, ich bin ein Berliner, hätten einige vielleicht gesagt, Ansgar hat John F. Kennedy zitiert. Er hat ihn aber unvollständig zitiert. Er hat es aus dem Zusammenhang gerissen. Und dieser Kritik müsste ich mich vielleicht stellen. Aber habe ich wirklich John F. Kennedy zitiert? Ich bin ein Berliner. Wir lesen etwas und meinen sofort, es ist ein Zitat. Wir hören etwas und assoziieren irgendeine andere Quelle. Und das kann richtig sein. Es ist oft richtig, aber es muss nicht immer richtig sein. Vielleicht habe ich es auch als Allusion verwendet, gar nicht als Zitat. Also, vielleicht möchte ich irgendwie eine Anspielung auf diese geschichtlichen Ereignisse, das war ja noch, die Mauer stand in Berlin und Russen und Amerikaner waren nicht so wirklich freundlich und wir Berliner standen irgendwie in der Mitte. Vielleicht will ich darauf irgendwie Bezug nehmen, aber nicht zitieren. Vielleicht meinte ich auch gar nicht den Ausspruch von JFK. Vielleicht wusste ich gar nicht, dass er sowas gesagt hat. Vielleicht habe ich auf Madeleine Albright angespielt oder auf den brasilianischen Autor, ich kann es nicht aussprechen, João Ubaldo Ribeiro. Während der Jugoslawienkriege hat nämlich die US-amerikanische Politikerin Madeleine Albright in einer Rede gesagt, und verzeiht mir, ich kann die Sprache nicht, Jezam Sarajevka. Ich bin Sarajevoerin. Und vielleicht habe ich dieses Zitat gehört und dachte mir, ich verwende es. Natürlich nicht mit Sarajevo, sondern Berlin. Ich habe gar nicht JFK zitiert, sondern vielleicht sie. Und der brasilianische Autor João Ubaldo Ribeiro beendet das erste Kapitel seines Buches Ein Brasilianer in Berlin mit dem Satz, ich bin ein Berliner, wie schon mal jemand anders gesagt hat. Vielleicht habe ich dieses Buch gelesen und fand den Spruch so toll, dass ich nicht JFK zitiere, sondern ihn. Merkt ihr, wo ich argumentativ hin will? Solange da nicht ausdrücklich steht, wie der Prophet Jesaja gesagt hat, wissen wir nicht, wen er wirklich zitiert. Bedenken wir, dass zwischen der originalen Verfassung alttestamentlicher Texte und dem Neuen Testament zwischen 400 und mehr als 2000 Jahren liegen. Und in diesen 400 oder bis 2000 Jahren haben viele Leute, insbesondere Rabbis, diese Texte ausgelegt, gepredigt, in ihren Schulen aufgegriffen. Die Frage an die Wissenschaft wäre also, als ob das, was uns als Zitat des biblischen Originals gilt, vielleicht ein Zitat aus rabbinischen Schriften oder Wortspielen der Rabbiner sein könnte. Sondgrass rät daher, bei einem angeblichen Zitat nachzuforschen, wie das alttestamentliche Wort im Judaismus verstanden und verwendet wurde. Der letzte Punkt, die Testimonia. Muss ich ehrlich sagen, wusste ich bis zu diesem Referat auch nicht, dass es sowas gibt. Man hat damals in dem ganz frühen Christentum ja versucht nachzuweisen, dass Jesus Christus, der Mann vom Kreuz, tatsächlich die Erfüllung alttestamentlicher Verheißung ist. Und man hat dann Texte aus dem Alten Testament zusammengestellt, um sie parat zu haben für das Gespräch, für die Debatte, für die Diskussion. Diese Zeugnisse des Alten Testamentes, diese Testimonia des Alten Testamentes wurden dann benutzt, und wir würden das vielleicht heute Apologetik nennen. Sie wurden auch gleichzeitig im Gottesdienst benutzt, für liturgische Dinge, dass man einfach daraus ein paar ermunternde Worte vorgelesen hat. Diese Zusammenstellung des Alten Testamentes, die thematisch unter apologetischen, liturgischen und katechetischen Aspekten zusammengestellt wurden. Sondgrass meint, dass solche Listen dann eine praktische Quelle auch für Prediger und für heidenchristliche Gemeinden waren. So vermutet er hinter Römer 3, Verse 10 bis 18, ein Testimonium über das Thema Sünde und Römer 15, Verse 9 bis 12, ein Testimonium zum Thema Heiden. Solche Testimonia sind ein gutes Fenster in die frühe Gemeinde, geben Einblick, wie man damals mit Theologie umgegangen ist. Sie bieten auch einen guten Einblick in alttestamentliche Zitate. Ich muss noch schneller reden, weil jetzt kommt der längste Block, die vier. Wie zitieren die Autoren? Das ist die Übersicht. Vielleicht werden wir den einen oder anderen Punkt nur ganz kurz streifen. Aber einmal den Überblick möchte ich geben. Wie haben die neutestamentlichen Autoren zitiert? Indem sie kleinere sprachliche Anpassungen durchgeführt haben, indem sie umschrieben haben oder paraphrasiert haben. Sie zitieren nicht, sondern fassen ein alttestamentliches Konzept zusammen. Sie beziehen ein Zitat auf eine konkrete Person. Sie zitieren, um neutestamentliche Aussagen zu unterstützen oder um die Erfüllung einer alttestamentlichen Aussage aufzuzeigen. Sie verwenden mehrere vermeintliche Zitate. Und ein sehr starker Punkt, sie haben ein semitisches Vorverständnis, das wir uns erst aneignen müssen, nämlich sie haben einen ganz anderen Blick auf die Thematik oder das Spannungsfeld Individuum zu Gesellschaft. Und, das ist das Wort beziehen doppelt, sie beziehen alttestamentliche Situationen auf Christus. Wir sausen in dem, was man früher D-Zug nannte, heute Regionalexpress, über diese Themen drüber. Sprachliche Anpassungen. Pronomen werden durch Nomen ersetzt. Falls der ein oder andere jetzt sagt, Mensch, hätte ich im Deutschunterricht mal aufgepasst. Ist nicht ganz so dramatisch, da sind ein paar Beispiele. In Jesaja 40, 30 redet man von einer Straße, die für unseren Gott bereitet werden soll. Und Matthäus greift das ein und sagt, redet nicht für unseren Gott, sondern ersetzt das durch ein Pronomen, seine Pfade. Und andersrum gibt's das Gleiche auch. Gesegnet ist er, da haben wir ein Pronomen. Und Lukas schreibt, gesegnet ist der König. Das Pronomen wird durch ein Nomen ersetzt. Aber Sie werden mir zustimmen, das ist eine optische Änderung, die dem Inhalt gar keinen Abbruch tut. Nomen und Pronamen, die eigentlich in der Einzahl sind, im Singular, werden in der Mehrzahl wiedergegeben, im Plural. Psalm 78 schreibt in der Einzahl, ich will meinen Mund zu einer Gleichnisrede öffnen. Und Matthäus sagt, ich will meinen Mund zu Gleichnisreden öffnen. Da verwende ich keine weiteren Sekunden, um drüber nachzudenken. Das ist das Gleiche. Auch das zweite Beispiel. Sie wird ihn Immanuel nennen oder Sie, das sind die Eltern, werden ihn Immanuel nennen. Macht keinen Unterschied, kein Widerspruch. Synonyme, also inhaltsgleiche Wörter werden verwendet. Jesaja 40,3 spricht von einer Straße, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott und Matthäus 3,3 verwendet das Synonym Pfade. Und dann auch noch im Plural, das heißt, hier fließen mehrere Dinge ineinander über, aber inhaltlich ändert sich doch dadurch überhaupt nichts. Und genau haben wir das andere hier, dass die Reihenfolge von Aufzählungen geändert wird. Als Jesus 5 der 10 Gebote zitiert, weicht er leicht in der Reihenfolge der 10 Gebote ab, aber damit will er keine neue Priorisierung, keine neue Reihenfolge festlegen. Es tut dem Ganzen keinen Abbruch. Spannender ist, dass sie die neutestamentlichen Autoren die Bedeutung einer alttestamentlichen Passage sehr häufig umschreiben, sie paraphrasieren. Ein Beispiel könnte dafür Matthäus 13,35 sein. Da heißt es, ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Psalm 78,2, wenn das tatsächlich die Zitatgrundlage ist. Wenn, da heißt es, ich will meinen Mund öffnen zu einem Spruch. Ich werde aussprechen, war im schreibt Matthäus, im Alten Testament steht, ich will meinen Mund öffnen zu einem Spruch. Paraphrasiert, einfach eine andere Formulierung, aber genau der gleiche Inhalt. Und der Vers geht weiter. Was von Grundlegung der Welt an verborgen war, die Grundlage für Matthäus war, will hervorbringen Rätsel aus der Vorzeit. Das ist einfach nur eine Umschreibung. Eine solche Paraphrasierung, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, wird heutzutage empfohlen. Ich in meinem Unterricht, ich komme von der Jungschar-Freizeit, da sitzen mir 9-jährige, 10-jährige Jungs und Mädchen gegenüber. Wir lesen Bibeltext und die erste Aufgabe ist, sagt mir, was da drin steht, aber lest mir es nicht nochmal vor. Ich sage nichts von Paraphrasieren, dann kippen die mir um. Was steht denn da drin? Und wenn sie dann anfangen, mir eigentlich nur vorzulesen, was drin steht, sage ich, du hast es noch nicht verstanden. Weil erst wenn du es paraphrasieren kannst, dann hast du verstanden, was da eigentlich drin steht. Sowas wird empfohlen heutzutage. In seiner formalen Richtlinie für die Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit schreibt W.G. Campbell, eine sorgfältige Umschreibung, die der Quelle vollständig gerecht wird, ist einem langen Zitat vorzuziehen. Eine Umschreibung ist vorzuziehen, solange sie dem Original vollständig gerecht wird. Sie zitieren nicht, sondern fassen ein alttestamentliches Konzept zusammen. Mitunter zitieren Autoren gar keine konkrete Passage, auch wenn es so aussehen mag, sondern sie fassen die Lehre kanonischer Bücher zu einem bestimmten Thema zusammen und umschreiben dies dann in einer für das Neuen Testament passenden Form. Hierbei bringen sie sprachlich zum Ausdruck, dass sie dem grundlegenden Gedanken des Alten Testamentes Rechnung tragen oder mit ihm übereinstimmen. Franklin Johnson nennt solche Passagen in einer Sammlung alttestamentlicher Zitate Quotations of Substance. Quotations of Substance, was man vielleicht mit Zitaten von Inhalten übersetzen könnte. Arnold Fruchtenbaum, denke ich dem einen oder anderen bekannt, sieht in Matthäus 2, 23 ein Beispiel für eine solche Zusammenfassung eines alttestamentlichen Konzeptes. Matthäus 2, 23 sagt, Jesus kam und wohnte in einer Stadt genannt Nazareth, damit erfüllt würde, was durch die Propheten geredet ist, er wird Nazarener genannt werden. Eine solche prophetische Aussage findet sich aber in unserem überlieferten Bibeltext überhaupt nicht. Matthäus sagt, damit das, was durch die Propheten geredet ist, erfüllt würde, aber wir finden eine solche Aussage nicht. Matthäus redet sogar von den Propheten, Mehrzahl. Deswegen müssten sich doch eigentlich mindestens zwei Aussagen finden lassen, aber es gibt nicht mal eine. Die Verwendung der Mehrzahl, die Propheten, ist für Fruchtenbaum ein Hinweis für jene Kategorie, die Johnson Quotations of Substance nannte, also für eine konzeptionelle Zusammenfassung alttestamentlichen Aussagen. Im ersten Jahrhundert waren Nazarener verachtet und wurden abgelehnt. Wir kennen die sarkastische Frage aus Johannes 1, 46. Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Die Bezeichnung Nazarener wurde verwendet, um jemanden zu verachten und zu beschämen, zu beleidigen. Und genau das war es, was die Propheten angekündigt haben, unter anderem in Jesaja 53, 3. Der Messias würde verachtet werden und dies wird mit der Bezeichnung Nazarener im Neuen Testament zusammengefasst. Auch Lukas 18, 31 bis 33 versteht Fruchtenbaum als eine solche Zusammenfassung. Diese ziehen ein, ich bin jetzt in der zweiten Zeile, erste Spalte, grünes Kästchen, sowas ähnliches wie grün. Sie beziehen ein Zitat auf eine konkrete Person. Manchmal identifiziert sich der Redner in einem Zitat. Johannes der Täufer zitiert Jesaja 40,3, erklärt, dass er jener sei, von dem Jesaja redete. Nämlich, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Bei Jesaja hieß es noch, die Stimme eines Rufenden ertönt. In der Wüste bereitet Jahwe einen Weg, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Das Zitat ist keinesfalls falsch, sondern richtig. Die alte Botschaft wird konkreter erklärt. In diesem Fall der Rufende, der bei Jesaja noch anonym bleibt, bekommt ein Gesicht und einen Namen. Sie zitieren, um neutestamentliche Aussagen zu unterstützen. Matthäus 22, 32 zitiert 2. Mose 3, Vers 6. Jesus sagt dort, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Warum zitiert er das? Um seine Aussage zu unterstützen, dass Gott ein Gott der Lebenden ist. Eine neutestamentliche Aussage wird mit einem alttestamentlichen Zitat unterstützt. Die Auferstehung vom Tod ist eine Realität, sagt er damit. Und die Sadduzäer stehen da und sagen, Mist, den Kampf haben wir verloren. Weil die Sadduzäer halt die Auferstehung leugneten und Jesus sie mit einem alttestamentlichen Zitat überführt hat. Und das ist der richtige Umgang mit dem Alten Testament. Lasst uns unsere Lehre und auch in unseren, ich will es mal nicht Disputen nennen, sowas haben wir in der Christenheit nicht, in unseren leichten Meinungsverschiedenheiten deutlich mehr mit der Schrift arbeiten und nicht mit Systemen, innerhalb derer wir denken. Wer das hermeneutische Prinzip der Analogie des Glaubens praktiziert, tut recht so. Die Bibel widerspricht sich nicht, weil Gott sich nicht widerspricht. Und deswegen können und sollten wir unsere Aussagen mit eindeutigen biblischen Zitaten belegen. Sie zitieren, um die Erfüllung einer alttestamentlichen Aussage aufzuzeigen. Ganz bekannt ist das Zitat aus Jesaja 7,14, was in Matthäus 1,22 aufgegriffen wird. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was vom Herrn geredet ist, durch den Propheten, der spricht, Anführungsstriche unter, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden oder sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist Gott mit uns. Diese Kategorie ist uns die allerliebste. Prophezeiungen, die erfüllt sind. Und derer gibt es viele. Sie verbinden mehrere vermeintliche Zitate. Mitunter kennen wir das aus unseren Texten, gerade aus den Lehrbriefen, dass mehrere Zitate hintereinander gereiht werden. Bei den modernen Übersetzungen haben wir ja die Anführungsstriche oder diese kleinen Klammern, die davor gesetzt und dahinter gesetzt sind. Dann erkennen wir das. Und manchmal werden mehrere Zitate einem Autoren zugeordnet. Zum Beispiel Markus 1, Verse 2 bis 3, da heißt es, wie in dem Propheten Jesaja geschrieben steht, Doppelpunkt Anführungsstriche, wir merken uns, Doppelpunkt Anführungsstriche gibt es nicht im Griechischen. Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Punkt Anführungsstriche, neue Anführungsstriche, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Anführungsstriche. Zwei Zitate hintereinander, eingeleitet mit den Worten, wie in dem Propheten Jesaja geschrieben wird. Das Problem ist, die zweite Aussage steht nicht bei Jesaja, sondern bei Malachi. Sofern nicht der Textus Receptus verwendet wurde in der Übersetzung, die ihr habt, also in der Schlachter 2000 lest ihr den Namen Jesaja nicht, aber das liegt an der Textgrundlage dieser Übersetzung. Nicht mein Thema heute. Zum Glück. Hab schon jetzt ein Zeitproblem. Zwei Lösungsansätze für solche Zitatzuweisungen habe ich gefunden. Von den beiden Propheten wird Jesaja als der offenbar Prominentere benannt. Ja, von dieser ganzen Bibelbundkonferenz wird Michael Kotsch zitiert. Karl-Heinz von Heiden, Hartmut Jäger und andere Nasen. Ist doch völlig okay. Das ist ganz normal. Wer war letzte Mal in China? Angela Merkel? Ganz alleine? Na, sie war da. Dass da noch irgendein Bodenpersonal rumrannte und die ganze Arbeit gemacht hat, interessiert keinen. Das ist ganz normal. Zweiter Lösungsansatz, Roger Nicole hält aneinandergereihte Zitate nur dann für echte Zitate, wenn jedes davon mit den Worten, mit einleitenden Worten eingeleitet wird. Und zwar die einleitenden Worte und wieder in Deutschen oder wiederum. Beispiel Römer 15, 11 und wieder, Anführungsstriche, lobt den Herrn alle Nationen. 1. Korinther 3, 20 und wieder, der Herr kennt die Überlegungen. Hebräer 1, 5 kommt ein Zitat, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeigt. Einfügung und wiederum, Doppelpunkt, Anführungsstriche, ich werde ihm Vater und er wird mir Sohn sein. Hebräer 2, 13, Hebräer 10, 30, das Gleiche. Jetzt versteht ihr, warum ihr den Artikel lesen müsst. So schnell kann keiner Bibelstellen aufschreiben, wie ich sie vorlese. Aber ihr habt vielleicht die Idee verstanden. Zitat plus Zitat, wenn dazwischen drin und wiederum oder wiederum steht, dann bezieht sich beides, laut Roger Nicole, auf die vorne angegebene Quelle. Wenn die Zitate einfach hintereinander sind, kann man das nicht unbedingt so sagen. Ein wichtiger Punkt, das vorletzte Kästchen, sie haben ein semitisches Vorverständnis. Die neutestamentlichen Autoren haben ein gewisses kulturelles Denken in ihrem Kopf, das wir meistens nicht haben. Und insbesondere die Frage Individuum und Gesellschaft beantworten wir in der westlichen heutigen Zeit total anders, als man es damals gesehen hat. Denken wir an Achan, richtig weit in der Geschichte, der gesündigt hatte. Wer muss leiden? Das ganze Volk. Ein Individuum sündigt. Aber es ist nicht nur die Tat eines Einzelnen, sondern diese Tat hat Auswirkungen auf die Gemeinschaft. Und umgekehrt gilt das Gleiche. Psalm 118, da geht es eigentlich um das Volk Israel. Aber wenn man sich dann zum Beispiel Vers 10 anguckt, da steht, alle Nationen hatten mich umringt. Im Namen Jahwes, ja, ich wehre sie ab oder ich wehrte sie ab. Der Sprecher steht hier als Teil des Ganzen, pars pro toto, wie die Lateiner sagen. Er redet als Einzelperson für alle. Er ist der Repräsentant der Nation. Und dieses Konzept ist uns nicht unbekannt, weil wir die paulinische Aussage kennen, einer ist für alle gestorben und somit sind alle gestorben. Wir müssen uns bloß an dieses semitische Denken gewöhnen, wenn wir Zitate genau angucken und vermeintlich Widersprüche sehen. Nämlich der Dienst unseres geliebten Herrn Jesus Christus ist dieser Repräsentantentum sehr ähnlich oder gleich. Das ist hilfreich zu verstehen, wenn nämlich alttestamentliche Texte auf ihn angewandt werden. Die christologischen Titel Diener, Sohn des Menschen, Sohn Gottes waren allesamt Titel, die ursprünglich oder zunächst Israel vergeben wurden. Und Jesus bezieht diese Stellen dann irgendwann auf sich. Weil er der Repräsentant des Größeren ist, weil er Aufgaben übernommen hat, die Israel nicht erfüllt hat. Von daher ist das kein falsches Zitat, sondern ein total richtiges Zitat. Gottes Absichten mit diesem Volk wurden in Jesus Christus aufgenommen, in seinem Dienst erfüllt. Und daher können die Beschreibungen, die zunächst für Israel galten, auch von ihm und für ihn übernommen werden. Das letzte Kästchen, da habt ihr vermutlich die Assoziation an die Emmaus-Jünger. die Bibelstunde hätten wir alle gerne besucht, oder? Wo der Herr Jesus mit den Jüngern da den Weg geht und sie so unterhalten. Christlicher Smalltalk. Und dann Jesus anfängt, von Mose anfangen, über die Propheten alles zu erklären in den Schriften, was über ihn geschrieben ist. Und das ist natürlich eine Herausforderung für uns Ausleger, wenn wir uns ein Buch Hiob angucken und sagen, okay, wo finden wir im Buch Hiob Christus? Und diese aufmerksamen Augen müssen wir haben und trotzdem aufpassen, dass wir nicht von der anderen Seite des Gauls runterknallen, dass wir in jedem Komma und in jedem Wort irgendeine Bedeutung sehen. Ich habe jetzt am Samstag unterrichtet an der Bibelschule Bibelkunde zum Buch Richter und der Slogan aus dem Buch Richter ist euch bekannt. Sie taten, was gut war in ihren Augen und zu jener Zeit gab es keinen König im Volk Israel. Ein inneres Zeugnis dafür, dass der Autor des Buches Richter vermutlich etwas später gelebt hat, nämlich zur Zeit der Könige. Und da kam einer meiner Schüler und meinte, naja, mit König ist ja Gott gemeint. Ich brauchte 3 Sekunden, bis ich kapiert hatte, was der Mann meinte. Meinte ich, nein, mit König ist König gemeint. Mann mit Krone oder was auch immer gerade üblich war als Hoheitszeichen. Und darüber haben wir lange geredet. Wir müssen nicht in jedes alttestamentliche Wort gleich eine neutestamentliche Theologie reinpacken. Sondern das alttestamentliche Wort hatte eine ganz konkrete Bedeutung im alttestamentlichen Kontext in der damaligen Zeit. Und jeder damals, der König gehört hat, wusste, was gemeint ist. Nämlich den sie sich in 1. Samuel alle wünschen, weil alle Nachbarvölker ihn auch haben. Und damit war leider nicht der Herr Jesus gemeint oder Yahweh, sondern damit war menschlicher König gemeint. Und genau das haben sie ja dann Saul auch gekriegt und sind damit baden gegangen. Wenn man also sehr grob zusammenfassen möchte, könnte man sagen, diese Sammlung von Zitierweisen, und sie ist nicht vollständig, zeigt auf, dass die neutestamentlichen Redner uns oft den Gedanken der alttestamentlichen Passagen bewahrten, anstatt jedes Mal wortwörtliche Zitate zu verwenden. Aber auch Letzteres haben sie getan, das will ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Man darf aber aus den Unterschieden keinen Mangel ableiten. Von Jesus belehrt und vom Heiligen Geist getrieben nutzten sie das Alte Testament, um das Neue entstehen zu lassen. Vielleicht hat der eine oder andere erwartet, dass ich zum Sensus Plenio etwas sage. Und ich sage ganz ehrlich, es war genau meine Erwartung. Das Thema hatte ich im Theologiestudium. Wir mussten ganz schnell irgendeinen langen Titel von Professor Dr. Thomas lesen aus Amerika. Ich habe stolz berichtet, dass ich das Problem verstanden habe, aber nicht seine Lösung, die er mir vorgeschlagen hat. Was ist der Sensus Plenio? Steckt hinter einer alttestamentlichen biblischen Aussage noch ein weiterer, zusätzliche Bedeutung? Also hat ein Text mehr als eine Bedeutung? Wichtig ist das Wort Bedeutung, oder nicht? Ich habe versucht, mit der Sammlung der Zitierweisen aufzuzeigen, dass wir viele, viele Zitate, die sonderbar erscheinen, ohne einen solchen Sensus Plenio erklären können. Was ist nun mit dem Sensus Plenio? Vor vielen Jahren, 110 Jahre her ist es, formulierte Milton S. Terry ein hermeneutisches Prinzip. Eine Bibelstelle hat nur eine Bedeutung. Er schrieb, ein grundlegendes Prinzip in der grammatisch-historischen Auslegung ist, dass Wörter und Sätze nur eine Bedeutung in einem und demselben Zusammenhang haben. Sobald wir dieses Prinzip vernachlässigen, werden wir in ein Meer der Unsicherheit und Vermutungen abdriften. Bernard Rum trat als Fürsprecher für genau dasselbe Prinzip auf. Wir müssen uns an die alte Formel halten. Eine Auslegung, mehrere Anwendungen. Eine Auslegung, mehrere Anwendungen des ausgelegten Textes. Durch sorgfältiges Studieren muss diese eine Bedeutung ermittelt werden. Und so steht es auch in Artikel 7 der Chicago Erklärung zur biblischen Hermeneutik. Ich möchte daher einladen, wieder mehr Energie aufzuwenden, diese eine Bedeutung des Bibeltextes zu erarbeiten. In dem damaligen Kontext, sprachlich, kulturell, geografisch und so weiter. Diese eine unveränderliche Bedeutung hat dann unterschiedliche Anwendungen. Diese dürfen aber erst dann fixiert werden, die Reihenfolge ist wichtig, wenn wir mit Schweiß und Geduld herausgefunden haben, was der damalige Autor dem damaligen Botschaftsempfänger mit der damaligen Botschaft konkret gesagt hat. Zweiter Punkt, Überprüfung von Lehre. Der Vortrag stellt natürlich die Frage, dürfen wir als neutestamentliche oder jetzige Prediger und Schreiberlinge, dürfen wir mit alttestamentlichen Texten so umgehen, wie es die neutestamentlichen Autoren und Redner getan haben? Dürfen wir ihre Methodik benutzen, um christliche Bedeutung und Texten des Alten Testamentes zu finden? Snodgrass hält fest, dass diese Frage entscheidend ist, da ein Missbrauch alttestamentlicher Botschaften in der Geschichte der Christenheit nur zu häufig vorgekommen ist. Wir müssen festhalten, dass die Apostel in einer einzigartigen Lage waren, in der wir nicht sind. Sie waren ganz nah am Dienst, ganz nah am Tod, ganz nah an der Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Das unterscheidet sie von uns. Wir haben zwar den gleichen Geist, Heiligen Geist, wie sie, aber niemand wird für unsere Predigten und Schriften dieselbe Inspiration und Autorität des Heiligen Geistes unterstellen, wie wir es von der Bibel erwarten. Von daher, wir sind nicht die neutestamentlichen Redner und Autoren. Wie auch immer wir die Probleme mit schwierigeren Zitaten lösen, ich würde stark davon abraten, dass wir unsere Predigt und Lehre auf eine andere Art und Weise begründen, als dass unsere Hörer das, was wir sagen, an der bereits geoffenbarten Schrift prüfen können. Wo bliebe denn bitte der Edelmut der Christen in Beröa, wenn sie nicht alles, was gelehrt und gepredigt wird, prüfen können anhand dessen, was bereits geoffenbart ist? Und ich möchte Sondgrass zustimmend zitieren. Bei der Auslegung eines biblischen Textes müssen wir uns von der Absicht des damaligen Autoren leiten lassen. Dabei lesen wir die Schrift im Licht der Person und des Werkes Christi. Aber wir müssen dem widerstehen, dass wir alttestamentlichen Texten neutestamentliche Theologie aufpressen oder jedem alttestamentlichen Text eine christologische Bedeutung geben. Wir werden aber versagt haben, auf der anderen Seite, wenn wir uns nicht fragen, welche Funktion ein alttestamentlicher Text in der gesamten Bibel hat. Ohne das Alte Testament zu allegorisieren, müssen wir Gottes überragende Absichten mit seinem Volk erforschen. Drei abschließende Sätze. Die Schreiber des Neuen Testamentes waren eng verschmolzen mit ihren Schriften. Die Schriften gaben ihnen den Rahmen und die Quelle für ihre Theologie. Nicht anders sollte es bei uns sein.